Mein Einwand ist, muss in einem Buch so viel gekotzt werden?
Klassikerclub, der Podcast über große Literatur.
Herzlich willkommen zum Klassikerclub Podcast. Wir, das sind Alex
und Maria.
Wir sprechen in jeder Folge über ein Buch. Einer von uns beiden bringt über ein Buch mit und stellt es vor, weil er oder sie der Meinung ist, dass man das unbedingt entdecken, lesen oder wieder lesen sollte. Und dann schauen wir immer mal, ob der andere überzeugt worden ist von diesem Buch. Und wir starten wie immer mit der einfachen Frage.
Alex, welches Buch hast du mitgebracht?
Ich habe mitgebracht ein kleines Buch von einem großen Klassiker. Und zwar vom französischen Autor Gustave Flaubert, der große Werke geschrieben hat, die sehr berühmt sind, und ein kleines, was aber sehr geschätzt wird von vielen Leserinnen und Lesern, das sind die drei Geschichten. Eine Sammlung von drei Geschichten und davon die allererste, die den schönen Namen Un simple cœur hat, also ein einfaches Herz oder ein schlichtes Herz, je nach Übersetzung. Und Flaubert habe ich mitgebracht, weil er in Frankreich, unserem Nachbarland, als einer der absoluten Klassiker des Romans gilt. Balzac, Stendhal und Flaubert, das sind eigentlich die großen drei. Hast du mit den anderen auch Leseerfahrungen gemacht, Balzac, Stendhal?
Ja.
Was hast du denn von denen?
Mit Stendhal, mit in der Schule schon, in meinem Französisch. Ich hatte zwar nur 3 Jahre Französisch, aber da haben wir Rot und Schwarz gelesen.
Nicht dein Ernst. In 3 Jahren Französisch?
Ja, aber als Digest, also nicht alles, aber immerhin ein Büchelchen.
Nicht schlecht, ja.
Toller Französischlehrer, wow.
Ja, das so weit sind wir, da sind wir bis Bonjour und Merci gekommen in 3 Jahren. Mehr war da nicht. Okay, Balzac ist ja so der Große, der hat ja unglaublich viele.
Haben wir auch gelesen,
viele.
Eugénie Grandet.
Okay,
auch in Französisch.
Ich muss sagen, Balzac, vielleicht müssen wir das hier im Klassiker-Club-Podcast mal machen. Vielleicht musst du mal was mitbringen, weil eben ich konnte noch nicht bekehrt werden zu Balzac bis jetzt.
Dann lassen wir ihn stecken.
Ich habe Vater Goriot und so gelesen, fand ich immer alles so melodramatisch. Flaubert ist ganz anders als Balzac. Flaubert ist ein ganz nüchterner Autor eigentlich, gell? Ein ganz präziser, ganz unschwülstig und hat auch dadurch den Roman in Frankreich total beeinflusst, dass er einen so deskriptiven Stil hat. Also er nimmt sich sehr zurück als Erzähler, was im 19. Jahrhundert noch nicht typisch war. Wenn man da die Romane liest, da tritt der Erzähler oder die Erzählerin häufig sehr prominent auf und stellt einem so vor die Charaktere und sagt auch was zu denen, dass die eingebildet sind oder dass die demütig sind oder was auch immer. Und das macht er alles nie. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere an dieser Erzählung. Ein schlichtes Herz. Wie heißt es in deiner Übersetzung?
Ein schlichtes Gemüt.
Heißt sie wirklich? Ein schlichtes Gemüt sogar. Mhm. Mhm. Also eine einfache Figur haben wir hier. Ich habe mal mitgebracht die Zusammenfassung des Plots, wie Flaubert selber sie geschildert hat. Und zwar in einem Brief an eine Freundin hat er geschrieben, die Geschichte eines schlichten Herzens ist ganz einfach der Bericht von einem unbedeutenden Leben, dem eines armen Mädchens vom Land, fromm, aber nicht mystisch, aufopferungsvoll, ohne Überspanntheit und zart wie frisches Brot. Sie liebt nacheinander einen Mann, die Kinder ihrer Herrin, einen Neffen, einen Greis, den sie pflegt, dann ihren Papagei. Und nachdem der Papagei gestorben ist, lässt sie ihn ausstopfen. Und als sie selbst im Sterben liegt, verwechselt sie den Papagei mit dem Heiligen Geist. Das ist die ganze Handlung.
Mehr muss man erstmal gar nicht.
Mehr muss man erstmal gar nicht wissen. Also, es ist vom Plot her keine aufregende, sensationelle Geschichte. Ganz anders als sein großer Durchbruch. Madame Bovary, hast du das mal gelesen, den Roman?
Ja.
Eine Geschichte eines Ehebruchs oder einer wiederholten Ehebrüche, so ein bisschen der französische Effi Briest, ne?
Steht mit Tolstoi auf einer Stufe, Anna Karenina. Also die zwei weltberühmtesten Ehebruchsgeschichten.
Genau, und da bei uns in Deutschland muss für Effi Briest, muss reichen, ne?
Nein, die gehört auch dazu.
Die gehört auch dazu, auch schon ein interessantes Buch. Aber die Bovary, die hat für einen Riesenskandal gesorgt, weil, also Flaubert hat einen Gerichtsprozess bekommen für, Achtung, Pornografie. Nun ist der Roman, also es ist eine Weile her, dass ich ihn gelesen habe, aber frivol ist der nun wirklich nicht. Also für unsere heutigen Standards wird doch gar nichts Explizites beschrieben.
Naja, dass sie es in der Kutsche tun. Das ist ja jetzt auch im in Wuthering Heights, da ist da plötzlich auch so eine Szene, wo ich dachte, oh, das war doch bei Emma Bovary auch, dass sie es in der Kutsche tun, was immer noch schick.
Ja, das war vielleicht provokant. Das Provokanteste muss aber wohl gewesen sein, dass die Hauptfigur, die Emma Bovary, Ehebruch begeht aus Langeweile. Da auf dem Land lebt sie da in Rouen, die Geburtsstadt übrigens von Flaubert. Und es wird nicht verurteilt in dem Roman. Also eigentlich war das klar, Ehebruch, wenn er dargestellt wird, muss klar eingeordnet werden, dass das falsch ist und möglichst noch aus der Sicht der Kirche Sünde ist und so weiter. Und darauf verzichtet Flaubert komplett in dem Buch. Er sagt jetzt auch, stellt sich jetzt auch nicht als Vorbild dar. Aber überhaupt es einfach nur darzustellen, das war ein Affront sondergleichen damals. Und dafür hat er einen Gerichtsprozess an den Hals bekommen, den er aber nicht verloren hat. Also er ist nicht verurteilt worden. Und genau, davon steckt auch was in dieser Geschichte, die eben auch erstmal einfach nur beschreibt.
Und die Emma, das ist ja interessant, die kann ja eigentlich gar nicht lieben. Alles, was sie über die Liebe weiß, hat sie aus Liebesromanen und sie stellt Liebe dar. Sie ist wie so eine Schauspielerin, die jetzt so tut oder eine Vorstellung davon hat, wie das sich anfühlen müsste, aber sie fühlt es ja nicht.
Ja.
Und
ja.
Dieser Melancholie und Depression und Langeweile probiert sie dann halt Liebhaber aus.
Spielt sie das nach, spielt die Romanzen. Sie, ja. Ja, so ein bisschen wie der Don Quixote, die Ritterromane
spielt. Und damit hätten wir ja die Überleitung zu Félicité, unserer Hauptfigur, die fühlt.
Ja. Denn es beginnt mit ihrer Liebesgeschichte. Félicité ist eine Magd und die wird als ganz aufopferungsvoll beschrieben. Sie ist über 50 Jahre im Haushalt ihrer Herrin, Madame Aubin. Das Vorbild dieser Félicité war wohl die Hausmagd der Flauberts selber. Sie hatten auch eine Magd Julie, die ganz viele Jahre auch bei ihnen zu Hause war. Und da hat er sie das so ein bisschen aufgegriffen. Und es beginnt aber die Geschichte in der Jugend dieser Félicité. Da ist nämlich die Rede von einer kleinen Liebesgeschichte. Es ist klar, wir wissen schon als Leser zu dem Zeitpunkt, dass sie nie heiraten wird. Es ist also eine gescheiterte Liebe, von der berichtet wird. Und da haben wir eine Szene rausgesucht, damit man mal ein bisschen so den Ton von Flaubert ins Ohr bekommt, denn er gilt als einer der großen Stilisten. Wir sind dort in einer nächtlichen Szene. Die Félicité ist unterwegs und dann kommt jetzt ein großer Heuwagen den Weg entlang und dort erkennt sie jetzt den Theodor. Den hat sie auf einer Art Jahrmarkt oder so vorher schon mal getroffen und da hatten sie dann schon so einen Flirt. Und die beiden begegnen sich jetzt dann auf diesem Weg wieder und wir hören einmal rein. Sogleich redete er über die Ernten und die Honoratioren der Gemeinde, denn sein Vater hatte Colville verlassen zugunsten des Gehöfts Les Echos und nun waren sie also Nachbarn. »Ah«, sagte sie. Er fügte hinzu, man wolle ihn unter die Haube bringen. Übrigens habe er keine Eile und warte auf eine Frau nach seinem Geschmack. Sie blickte zu Boden. Da fragte er, ob sie ans Heiraten denke. Sie antwortete lächelnd, es sei nicht recht, sich lustig zu machen. »Nein, nein, ich schwör's Ihnen«, und mit dem linken Arm umfasste er ihre Taille. Sie gingen langsamer. Der Wind war lau, die Sterne glänzten, vor ihnen schaukelte die riesige Fuhre Heu, und die vier gemächlich dahintrottenden Pferde wirbelten Staub in die Luft. Dann bogen sie ohne Befehl nach rechts. Er küsste sie noch einmal. Sie verschwand im Dunkel. Was ich an dieser Stelle so besonders finde, ist die reduzierten Mittel, die Flaubert benutzt, um diese Szene zu malen. Der Wind ist lau, die Sterne glänzen, die Fuhre Heu schaukelt, die Pferde trotten dahin. Also man hat es vor Augen, also man ist in der Szene drinnen, aber er braucht nicht viel dafür. Es sind ganz kurze Sätze, ganz einfache Sätze. Und das ist bei Flaubert nicht ein Mangel an möglichen Mitteln, die er hätte, um es irgendwie etwas, sagen wir mal, pathetischer oder schwülstiger zu beschreiben, sondern er macht das ganz aus Absicht. Welche Wirkung hat die Szene so auf dich?
Dass ich eine junge Frau sehe, die sehr vorsichtig ist und die auch ihren sozialen Platz gut kennt. Also sie glaubt ihm ja erstmal gar nicht, dass sie gemeint sein könnte, weil er ist ja wer? Und sie ist ja niemand. Und deswegen sagt sie, du mach dich mal bitte nicht über mich lustig. Also sie kann sich ja gar nicht vorstellen. Aber sie entwickelt eben Gefühl im Folgenden, das hören wir. Und als das aufnehmend, was da jetzt schon gesagt wird, als Vorausdeutung, ging es mir so, dass ich dachte, oh je, das wird vermutlich nicht gut gehen.
So kommt es dann auch. Der gute Theodor soll eingezogen werden zum Militär und flüchtet deshalb, macht sich aus dem Staub und lässt sie sitzen. Und das Interessante jetzt bei dieser Figur ist, dass sie ja vielleicht verbittert werden könnte. Sie könnte ja eine werden, die sagt, ich habe einmal geliebt und bin nicht wieder geliebt worden und jetzt werde ich ein Mensch, also es nimmt sich niemand vor, aber jetzt wird man so ein verbitterter, fieser Mensch, der sich verschließt und gegen alle Enttäuschungen versucht, irgendwie hart zu werden. Und das ist bei ihr ja ganz und gar nicht der Fall.
Sie ist, aber ich finde, wie sie da reagiert, ist ja unglaublich heftig. Ne? Ihr Schmerz war grenzenlos und sie schmeißt sich auf den Boden und sie schreit und fleht den lieben Gott an und schluchzt. Und zwar die ganze Nacht durch.
Als sie das dann erfährt, dass er weg ist, ja.
Mhm. So, und dann, und das ist auch wieder so eine Stelle. Und dann kehrte sie zum Pachthof zurück und erklärte, fortgehen zu wollen. Und als der Monat zu Ende war und sie ihren Lohn erhalten hatte, schnürte sie ihre geringe Habe in ein Sacktuch und geht. Und dann kommt sie an einen Gasthof und da wendet sie sich an eine Bürgersfrau, die, wie der Zufall wollte, eine Köchin suchte. Das junge Mädchen verstand nicht viel davon, schien aber so guten Willens zu sein und so geringe Ansprüche zu stellen, dass Madame Aubin schließlich sagte, na gut, ich nehme sie. Und das ist irgendwie kaum ein Absatz. Also dieser, ja. Das ist wie Zeitraffer, dass dieser wahnsinnige Schmerz am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, irgendwie abgearbeitet ist und dann wird nach vorne geguckt.
Wie du es jetzt vorgelesen hast, hat es mich fast so ein bisschen an die Gleichnisse Jesu erinnert. Die sind auch so, nur das Notwendigste wird erzählt. Es entsteht zwar ein Bild, wenn ich jetzt so an die Geschichte vom verlorenen Sohn denke oder so, aber man ist immer wieder überrascht, wenn man zu den Geschichten zurückgeht, wie kurz die eigentlich sind. Denn man hat viel im Kopf, wenn man daran denkt, Bilder, was nicht zum Beispiel im verlorenen Sohn, wie der da bei den Schweinen ist und so. Und wenn man reinliest, denkt man, hä, was, das sind ja nur 3 Worte. Weihnachtsgeschichte ist auch so ein Fall, wo man alle möglichen Bilder im Kopf hat und merkt, da steht gar nicht so viel eigentlich. Und das ist bei Flaubert eben etwas, was er wirklich wollte und geübt hat, so zu schreiben, dass er nur das notwendigste Wort benutzt. Er hat Floskeln gehasst. Das war ihm absolutes Gräuel, wenn er das Gefühl hatte, Autoren schreiben und wären so geschwätzig. Ich finde, es ist der ungeschwätzigste Autor unter allen Klassikern. Wirklich nur das Notwendigste, nur das Le mot juste, so hat er es genannt, das perfekte Wort an der richtigen Stelle und mehr auch nicht.
Und dieser Zeitraffer, das taucht immer wieder auf. Dann ein Satz weiter heißt es, eine Viertelstunde später hatte Felicité sich bei ihr eingerichtet. Fertig.
Zack, zack, geht es.
So, und jetzt ist sie da und für immer. Und dann erfahren wir auf eine ganz interessante Weise, wie tüchtig sie eigentlich ist. Mit dieser kleinen Episode, wo die Familie und die Madame Aubin, wir lernen sie nur als Madame Aubin kennen, die hat gar keinen Vornamen.
Sie ist
die
Witwe?
Ist die Madame. Und die hat 2 Kinder, die Virginie und Paul. Und Felicité hängt jetzt eben ihr Herz an diese 3 Personen. Die sind ihre Familie und sie liebt sie tief. Und jetzt sind sie eines Tages unterwegs und sie müssen über eine Wiese gehen und da ist eine ganz gefährliche Sache, nämlich da ist ein Stier. Und dieser Stier will diese kleine Frauengruppe angreifen. Und Felicité stellt sich ihm eigentlich entgegen und verschafft so den anderen 3 die Zeit, ans Gatter zu kommen und sich in Sicherheit zu bringen. Und irgendwie schafft sie es auch. Also es ist kaum zu glauben. Und in diesem Dorf, das ist ja auch irgendwie eine ländliche Geschichte, in diesem Dorf ist das jetzt auf Jahre hinaus Gesprächsstoff. Und das ist eine Sache, die kriegt Felicité überhaupt gar nicht mit.
Bei mir heißt es, sie bildete sich nichts darauf ein, ahnte nicht einmal das Heldenhafte ihrer Tat.
So. Also sie ist ein ganz einfaches, schlichtes Gemüt. Und da bist du wieder bei Jesus. Willkommen, die schlicht im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich.
Ja. Und dazu passt gut, dass das eine von drei Erzählungen ist, drei Geschichten heißt dieser Band, und die beiden anderen gehen auch um Heilige. Mhm. Allerdings um klar anerkannte Heilige. Das eine ist der heilige Julian und das andere ist der Johannes der Täufer. Das sind die beiden anderen Geschichten in diesem Band. Und hier über diese Felicité wird nirgendwo angedeutet, dass die berühmt oder bekannt ist. Das ist ein ganz eben ein schlichtes Gemüt, ein einfaches Herz. Aber er erzählt es trotzdem wie eine Heiligenlegende aus seiner eigenen Zeit.
So ist es. Ich habe also, genau, das wäre auch meine Frage mal an dich gewesen, dass hier eigentlich als Heilige hier erzählt wird. Und das kann man auch nachvollziehen, weil sie sich so aufopfert. Sie ist so anspruchslos und sie, ja, gäbe ihr Leben für ihre Freunde. Ne? Also das ist ein jesuanischer Moment gerade.
Absolut. Es kommt dann später auch nochmal die Erzählung, wie sie so jemanden pflegt, der da in so einem, ich glaube tatsächlich ein Schweinestall oder irgendwo lebt, also außerhalb des Dorfes, also ganz typisch angelehnt an diese aussätzigen Zuwendung, die bei Jesus da auftaucht oder auch bei vielen anderen Heiligen bis zu Mutter Teresa in Kalkutta. Es ist ja so ein Motiv. Also ganz klar, es ist eine Art moderne Heiligengeschichte und das von einem Autor, der selber unreligiös war. Flaubert war katholisch, wie fast alle Franzosen seiner Zeit, aufgewachsen, aber er verband damit absolut gar nichts. Er fand die Kirche schrecklich.
Das heißt, eigentlich kommt der Verdacht auf, er könnte sich über so eine Heiligenfigur lustig machen. Und das Entscheidende ist aber, dass er das an keiner Stelle tut. Er hält sie wirklich für schlicht. Sie kann nicht lesen. Sie ist irgendwie, die Herrin sagt auch irgendwann mal, du bist dumm. Oh, das nimmt sie hin und sagt, ja, Madame. Also sie ist wirklich so eine ganz schlichte Seele, aber wir sehen am Schluss, ihrer ist das Himmelreich.
Ja, das Besondere an ihr ist wohl ihr Potenzial zur Liebe und zur Aufopferung. Und das knüpft sie dann, du hast es schon erwähnt, an diese Familie, in der sie arbeitet, besonders an die beiden Kinder. Und ganz besonders an das Mädchen, die Virginie, die dann ins Internat muss, was sie schon sehr betrauert. Und dann wird die auch noch krank, ist kränkliche Konstitution und verstirbt. Und da bricht es der Felicité nun wirklich fast das Herz. Und da setzt die Episode an, die du noch mitgebracht hast und die Stelle.
Ja, untröstlich eigentlich, Felicité und Madame Aubin. Und Felicité pflegt das Grab und dann schreibt Flaubert und dann gingen die Jahre ins Land. Eines um das andere. Und ohne besondere Vorkommnisse. So, und jetzt, nachdem Jahre vergangen sind, räumen sie diesen Kleiderschrank aus von Virginie.
Kinderzimmer.
Und sie machen den Schrank auf und es fliegen Schmetterlinge heraus. Finde ich ja ein unglaubliches Bild und schier nicht glaubhaft. Und dann finden sie die Kleider und die Puppen und was da alles so in diesem Schrank ist. Und manche Sachen sind von Motten zerfressen, weil es plüschig war. Und einen braunen Hut aus langhaarigem Plüsch, den will sie gerne behalten. Und diese Bitte, vielleicht ist es die einzige Bitte, die sie je geäußert hat, die rührt die Madame Aubin. Sie blickten einander an, ihre Augen füllten sich mit Tränen, schließlich breitete die Herrin die Arme aus, die Magd warf sich hinein und sie umarmten sich und überließen sich ihrem Schmerz in einem Kuss, der sie einander gleich machte. Das war das erste Mal in ihrem Leben, denn Madame Aubin war von Natur aus eher verschlossen. Felicité dankte es ihr wie eine Wohltat, und war ihr fortan mit einer hündischen Ergebenheit und frommen Verehrung zugetan. Die Güte ihres Herzens entfaltete sich. Und da er denunziert sie nicht, ne? Er beschreibt.
Diese hündische Hingabe, über die stolper ich
schon. Die schon abwertend. Hündisch ist natürlich.
Tierische Hingabe, meine übersetzt, ja. Das ist schon auch ein bisschen gnadenlos. Also er kann unbarmherzig sein als Erzähler mit seinen Figuren. Aber.
Ja, man kann sich's vorstellen, wenn man auch liest, wie sie mit den anderen, also wie sie sich auch von ihrem Neffen und dessen Familie ausbeuten lässt. Also manche Dinge schlagen so bei ihr zu Buche, gefühlsmäßig, dass da so ein Überschwang entsteht. Deswegen, man kann sich's schon vorstellen. Nur das Wort hündische Ergebenheit macht das Bild schon deutlich, dass sie halt sehr, sehr unterwürfig jetzt ist und so dankbar. Also für mich ist das ein Höhepunkt der Geschichte. Wollte ich dich fragen, wo du den Höhepunkt eigentlich siehst?
Ich glaube, es ist für mich keine typische Novellenstruktur, in der es so einen verdichteten Moment gibt, sondern es gibt mehrere wichtige Momente. Das Verlassenwerden durch den jungen Mann am Anfang, finde ich eine wichtige Szene. Die Stierszene ist ganz wichtig, weil sie das erste Mal hier sich ganz aufopfert, ohne es selber zu merken. Dann der Verlust ihres Neffen. Sie investiert ja dann ihre ganze Hingabe, nachdem die Virginie gestorben ist, in einen Neffen, der es eigentlich gar nicht verdient hat. Also sie sucht sich immer wieder solche Objekte und da finde ich eigentlich, jede einzelne Szene hat eine gewisse Bedeutung. Ich würde doch denken, dass für mich der Höhepunkt am Schluss kommt.
Da kommen wir noch dazu.
Genau.
Also ich kam nur so drauf, weil dieser Satz, den er da noch einfügt, die Güte ihres Herzens entfaltete sich. Also hier nimmt sie ihre heiligen Laufbahn
auf. Genau, das ist sicher richtig, dass an der Stelle Flaubert den Punkt setzt und sagt, so jetzt geht's los, jetzt geht ihre Laufbahn als Heilige richtig an. Und das ist psychologisch sicher spannend, warum das in dem Moment passiert, wo ihre Herrin sich erweichen lässt, sie als Gleiche anzusehen. Das ist ja schon erstaunlich. Sie werden in dieser Umarmung, verschwinden die Hierarchien eigentlich.
Ja, aber das Beispiel danach ist genau dann an der Stelle, dass sie diesen alten Mann, der da irgendwie fast leprös schon wirkt, pflegt, bis er stirbt.
Und sie interessiert sich nicht für den Verdienst der Personen, an die sie sich aufopfert. Sie fragt nicht danach, ob das Objekt ihrer Liebe es eigentlich wert ist, so geliebt zu werden.
Sie liebt einfach alles, was ihr in den Weg kommt. Wer kann das von sich sagen?
Mhm.
Auch das ist Jesus in Reinform.
Tatsächlich ein bisschen, es gibt den theologischen Satz, Gottes Liebe findet nicht ihr Objekt, sondern sie erschafft es. Und das ist etwas, was eigentlich kein Mensch kann.
Ja, sie ist ja vollkommen ungebildet. Sie kann nicht schreiben, sie kann nicht lesen und ihre ganze Bildung bezieht sie aus den Gottesdiensten, aus den Malereien an den Decken und Wänden und aus den Predigten, den sonntäglichen. Da bezieht sie ihre ganze Bildung her und da ist sie eigentlich ja symptomatisch für das ländliche, einfache Leben. Alles, was die Menschen über Religion wussten, hat der Pfarrer erzählt und je nachdem, wie der Pfarrer drauf war und gedacht hat, so entstand der Katechismus in ihr. Also all das, was man jetzt über die katholische Religion wissen musste.
Genau. Ja, das war für mich besonders faszinierend, wie sie dieser Katechismusbelehrung der Virginie zuhört. Also die Tochter von Madame Aubin, die ist jetzt im Kommunionsunterricht, um ihre erste Kommunion vorzubereiten und da setzt sie sich mit rein. Und eigentlich ist das ihr erster ordentlicher Unterricht. Als erwachsene Person bekommt sie es das erste Mal mit. Und der spricht dann von der biblischen Geschichte und sie sitzt da ja so ein bisschen wie die Kinder in der Sonntagsschule. Und da gehen die ganzen Bilder mit Arche Noah und so vor ihrem inneren Auge auf. Und dann ein absolut theologischer Spitzensatz. Gottes Erdendasein hatte alles geheiligt. Also damit ist seine Inkarnation Jesus Christus gemeint. Gottes Erdendasein hatte alles geheiligt. Und sie liebte die Lämmer noch zärtlicher aus Liebe zum Lamm Gottes, die Tauben wegen des Heiligen Geistes. Und das ist jetzt theologisch spektakulär, der Gedanke. Denn die Atmosphäre des 19. Jahrhunderts, in der Flaubert schreibt, ist die umgekehrte. Man sagt, um uns herum gibt es Lämmer und Tauben, deswegen stellen sich Menschen Gott als ein Lamm oder eine Taube vor. Damit zerstört man natürlich auch eine gewisse Romantik des religiösen Gefühls, weil man sagt, na, das ist alles eine Projektion. Ja? Du hast halt Lämmer um dich rum und dann ist halt Jesus Christus ein Lamm. Naja gut, das denkst du dir halt so aus, Gott ist halt eigentlich nur ausgedacht. Und diese einfache, fromme Seele erlebt es umgekehrt. Jesus Christus ist das Lamm Gottes. Ja, schau mal, wie heilig die Lämmer eigentlich sind. Und Gott ist als Heiliger Geist eine Taube und plötzlich fällt ein göttlicher Glanz auf alle Tauben. Also es funktioniert genau umgekehrt. Und das fand ich theologisch unglaublich faszinierend. Und das ist, glaube ich, auch das, was jetzt bei ihrem Papagei passiert. Es wirkt auf der Oberfläche albern, dass sie anfängt, diesen Papagei geradezu zu verehren. Er verschmilzt für sie mit dem Heiligen Geist. Und es gibt diese schöne Szene, ich lese dir mal vor, wie sie beim Beten in ihrer Kammer sitzt. Und da ist der inzwischen ausgestopfte Papagei, sie kann den nicht ganz loslassen. Sie verschmolzen in ihren Gedanken. Der Papagei war geheiligt durch diese Verbindung mit dem Heiligen Geist, der in ihren Augen lebendiger wurde und fassbarer. Gott Vater hatte, um sich auszudrücken, nicht eine Taube erwählen können, denn diese Tiere besitzen gar keine Stimme, vielmehr einen Ahnherrn Lulus. Und Felicité betete in Anschauung des Bildes, doch zuweilen schielte sie ein wenig nach dem Vogel.
Und das ist ja die Erzählebene, die wir jetzt so lesen, dass dieser Papagei für sie zum Heiligen Geist wird. Und die Begründung ist ja wieder raffiniert bei Flaubert und deutet mehr an, nämlich weil dieses Tier nämlich ganz anders als die Taube der Sprache mächtig ist. Und jetzt sind wir nämlich eigentlich beim Dichter. Weil dieses Tier ist ja ein Tier, das spricht, das einzige Tier gewissermaßen in der großen, weiten Welt, das sprechen kann. Und der Dichter ist auch einer, der sprechen kann.
Ja, die Dichter sehen sich immer ganz, ganz gerne, ganz nah am Heiligen Geist und an der Inspiration. Ja, das sei ihnen auch gegönnt. Ja, aber das ist schon was Besonderes. Also da steckt auch viel tatsächlich, wie wir drüber reden, geht mir das tatsächlich auf, dass diese Geschichte dieses einfachen Gemüts und so diese Jesus-Gleichnisse aus den Evangelien mehrere Dinge gemeint haben. Die Knappheit der Form, die Einfachheit der erzählerischen Mittel, aber tatsächlich auch diese Ethik der Geschöpflichkeit. Also das Einfache, wenig Glanzvolle so zu lieben wie Gott selbst. Das ist tatsächlich die jesuanische Ethik, ne? Also nicht sich an Regeln halten, wie die Figuren, mit denen Jesus da immer kämpft, die sagen, naja, aber in der Bibel steht, du musst da so und so handeln, sondern sagen, nee, guck mal in die Welt raus und behandle andere so, als würdest du ihnen darin Gott selbst begegnen. Und so scheint es diesem einfachen, schlichten Gemüt zu gelingen, bis an die Grenze der orthodoxen Vorstellungen, also orthodox im Sinne von rechtgläubig. Denn rechtgläubig ist es nicht, darüber zum Papagei zu schielen. Ne? Also wenn der Pfarrer das mitbekommen würde, wer weiß.
Es wird ja auch erotisch.
Jetzt kommt's. Das habe ich nicht gesehen.
Dass das mit dem Papagei erotisch wird?
Nee.
Aber ja.
Pass auf.
Also es gibt diese Stelle, wo der Lulu für sie ein erotisches Gegenüber wird. In ihrer Vereinsamung war Lulu ihr beinahe ein Sohn, ein Geliebter. Er kletterte an ihren Fingern empor, beknabberte ihre Lippen, krallte sich in ihr Brusttuch und wenn sie die Stirn neigte und wie die Ammen den Kopf hin und her wiegte, bewegten sich die Flügel ihrer Haube und die des Vogels im Takt. Also sie schunkeln, sie schmusen miteinander.
Ja, das stimmt schon tatsächlich.
Und es kommt, glaube ich, am Ende nochmal so eine Stelle, wo sie ihn an sich drückt, als sie stirbt.
Ja, und da ist Flaubert aber wieder ein bisschen gnadenlos, denn er sagt, und da sind schon die Würmer drin.
Genau, da kam der ganze Werk raus. Aber so ist das. Und ich meine, Flaubert ist auch grotesk. Also es ist auch zum Teil saukomisch. Einerseits ernst und andererseits, für sie ist es ja eine ganz ernste, heilige Angelegenheit und er denunziert sie auch nicht. Aber für den Leser ist es als Bild, das sich anzugucken innerlich, grotesk. Es ist komisch.
Es ist genau und es ist nicht voller Pathos und das liebe ich an Flaubert. Denn ich finde, also ich komme nicht so gut mit Pathos klar, weil mir ist es dann zu dick aufgetragen. Und das finde ich bei ihm so genial, dass er diese Geschichte so einfach erzählt, dass er ihre Doppelbödigkeit belässt bei diesem einfachen Gemüt, dass es teilweise, wie du sagst, man es fast belächeln will etwas und gleichzeitig diese Würde auch ausstrahlt. Aber er schafft diese Würde eben ohne so eine Patina von großem Schwulst. Sondern das ist eine Kunst, finde ich, die Geschichte nicht großartiger zu machen, als sie ist und trotzdem eine Heiligenlegende draus zu machen.
Ich würde sogar noch viel weiter gehen und sagen, der erzählt so beiläufig, so en passant, dass man manchmal einen Satz wie du jetzt gerade hier, wo ich sagte, das hier ist erotisch und du sagtest, hä, wie, wo? Und dann, es kommt so lapidar, so en passant daher, das ist so ein kleines Sätzchen und je nachdem, wo die Gedanken gerade irgendwie innerlich baumeln, überliest man es. Und es sind so ganz winzige kleine Einheiten, die aber gewaltig sind eigentlich in diesem.
Ja, er schreibt unglaublich prägnant. Ne? Also es steckt ganz viel drinnen.
In diesem knappen Stil.
Und das ist vielleicht noch interessant an seiner Produktionsart. Er war ein unglaublicher Perfektionist, hat wahnsinnig lange gebraucht, um seine Texte zu schreiben. Und hat die in seiner Schreibstube laut geschrien, die Sätze beim Schreiben, gebrüllt, schreibt er sogar selber. Das war seine Methode, weil ihm nicht nur wichtig war, die richtigen Worte zu finden, sondern es sollte auch richtig klingen. Der Rhythmus der Sätze war ihm ganz unglaublich wichtig und französische Autoren haben das auch an ihm gepriesen. Wir sind jetzt in der Lage, wir lesen es halt auf Deutsch, aber immerhin, man merkt trotzdem was davon. Und das finde ich bei ihm eben faszinierend, dass er unglaublich verdichtet. Es ist nicht unglaublich poetisch, wie sich es anhört, aber es ist letztlich näher an Lyrik, einer Art prosaischen Lyrik, als jetzt an großen, dicken Romanen oder so. Der ganze Text hier, das schlichte Gemüt hat vielleicht 30 Seiten oder sowas, mehr ist das nicht. 30, 40 Seiten, je nach Ausgabe.
Und was würdest du denn sagen, ist eigentlich die Funktion des Papagei?
Also der Papagei ist natürlich eine Art Realsymbol. Es gelingt Flaubert durch diesen Papagei, die Art ihrer Liebe ins Extrem zu steigern, dass das Objekt ihrer Liebe nicht ausschlaggebend ist.
Und dieses Objekt ihrer Liebe wird ja in dieser Kleingeschichte enorm aufgewertet, so grotesk das anfangs daherkommt. Der Papagei wird zur Reliquie und wie ihr Zimmer beschrieben wird, es ist auch so herrlich grotesk, dass das so eine Mischung ist, sagt er, der Erzähler, dieses Zimmer glich einer Kapelle und einem Basar zugleich. Also da sind Reliquien drin und unglaublicher Schrott. Ja. Mhm. Und der Papagei steigt auf als Reliquie. Der wird die heiligen Ikone in diesem Zimmerchen. Und er macht ja eine gigantische Karriere, weil er darf, das ist ja noch ihr Todeswunsch, er darf als heiliger Geist auf dem Blütenteppich von Fronleichnam, es war als Kind mein Lieblingsfest, da gibt es immer diese Blumenteppiche, darf er als Reliquie auftauchen und die Rolle des heiligen Geistes spielen. Das ist eine unglaubliche Karriere. Mit Erlaubnis des Pfarrers.
Mit Erlaubnis, den mag ich, den Pfarrer. Gell? Der weiß, dass hier das was bedeutet und erlaubt es, dass der da auf den Altar kommt. Ich glaube, dass schon auch eine Spur Religionskritik bei Flaubert da drinnen steckt. Du hast das gesagt, Reliquie und Krempel ist fast nicht zu unterscheiden bei ihr. Was macht denn einen Krempel zur Reliquie bei Flaubert? Einfach die Liebesenergie dieser Person. Und vielleicht steckt darin, auch da, aber da könnte man sich drüber streiten, ganz sicher, eine Kritik zu sagen, naja, das ist eben das Wesen der Religion, dass Menschen etwas brauchen, was sie lieben wollen, egal ob es Sinn ergibt oder nicht.
Und die Kritik, glaube ich, also Flaubert hat sehr wohl gesehen, dass es eine Massenkitschbewegung gab, dass man diese Reliquien, ich weiß nicht, es gibt ja auch diesen Satz, wie viel Johannes der Täufer und wie viel Kreuze überhaupt zusammenkommen, wenn man alle Reliquien,
die später irgendwo gesammelt werden.
Und das war natürlich auch sein Stich, dahin zu gucken und es eigentlich ad absurdum zu führen. Aber in dieser Figur kriegt diese Geschichte oder dieses Vorhaben was ganz Rührendes.
Da lese ich jetzt nochmal die letzte Szene. Es sind wirklich die letzten Sätze der Erzählung vor. Die Felicité liegt jetzt auf ihrem Sterbebett am frohen Leichnamstag. Draußen ist das ganze Dorf auf Achse bei der großen Prozession, wo der Leib Christi umhergeführt wird. Und in dem Hinterhof ihres Hauses, das ist ja nicht ihres, sondern von Madame Aubin, aber in dem sie lebt, dort wird ein Altar aufgestellt, auf dem auch ihr Papagei als Reliquie stehen darf. Und sie liegt also jetzt auf dem Sterbebett, während die Prozession in diesen Hof kommt. Die Kirchenvorsteher, die Sänger, die Kinder reihten sich an den drei Hofseiten. Der Priester schritt feierlich die Stufen empor und stellte auf die Spitzendecke seine große goldene Sonne, die hell erstrahlte. Alles kniete. Es herrschte nun tiefe Stille. Und die kräftig geschwungenen Weihrauchgefäße schnurrten an ihren Kettchen. Azurner Nebel stieg in Felicités Zimmer. Sie reckte die Nüstern, schnupperte voll mystischer Wollust. Dann schloss sie die Lider. Ihre Lippen lächelten. Die Schläge ihres Herzens wurden langsamer, einer nach dem anderen, von Mal zu Mal schwächer, zarter, so wie ein Brunnen versiegt, ein Echo verklingt. Und da sie ihren letzten Seufzer tat, ward ihr, als sehe sie im geöffneten Himmel einen riesigen Papagei, schwebend über ihrem Kopf.
Die Apotheose.
Ja, die Vergöttlichung des Papageis.
Und sie sitze zu seiner Rechten.
Ja, genau. Das ist natürlich eine Karikatur der Himmelfahrt, aber gleichzeitig, das haben wir, glaube ich, jetzt so ein bisschen festgestellt für uns, es ist kein Lächerlichmachen. Es ist Humor dabei, es ist auch ein bisschen Karikatur dabei, aber es ist auch Bewunderung dabei für diese Felicité, die über 50 Jahre lang so hingebungsvoll in dieser Familie lebt und dort ihren Dienst tut. Und ich glaube, da schlägt eben doch biografisch was durch, auch wenn wir nicht so viel Biografie machen hier, dass das eben die Julie war. Also seine Hausmädchen, sein Kindermädchen war das. Und so einfach sie war und so wenig sie vielleicht ein Gegenüber gewesen sein mag für so einen großen Schriftsteller, sie war eben die Frau, die ihn geliebt hat als Kind und ihn begleitet hat. Und der hat er auch ein Denkmal hier gesetzt.
Würdest du sagen, dass diese Geschichte, die da Mitte des 19. Jahrhunderts im ländlichen Frankreich, Rouen, also ganz oben im rauen Norden, spielt, eigentlich eine ländliche Studie ist, dass es so war? Dass diese Art von Dienstmädchen weit noch ins 20. Jahrhundert hinein, man nannte das damals in Stellung sein, auf ein Leben mit Mann gänzlich verzichtet haben, mit dieser Anspruchslosigkeit alles abgekriegt haben, beschimpft wurden, dass das eigentlich eine Realstudie ist.
Absolut, ja. Es ist eine Milieustudie, eine Sozialstudie, aber eben mit dieser besonderen Zuneigung und Wärme für diese Figur, obwohl jetzt Flaubert nicht einer für die große Wärme ist, sondern eher eben ein Nüchterner. Aber ich glaube ja, man kann da viel lernen über, also ein Psychogramm so einer Figur. Ne?
Und im Grunde ist es auch eine soziologische Studie, da habe ich mir mal gedacht, weil das ist doch so, als dieser Neffe von ihr kommt und dann es wagt, den kleinen Jungen von Madame Aubin zu duzen, wird es ja sofort gerügt und ganz, also missliebig aufgenommen.
Das ist mir auch aufgefallen, weil das ja so fremd ist. Dass Kinder sich gegenseitig duzen sollen, das ist ein Malste von der Welt. Ist mir auch aufgefallen. Ich dachte, ja, meine Güte, was waren das für Hierarchien?
Also viel Standesbewusstsein hatten wir ja bei Jane Austen schon.
Ja.
Und hier ist es im Grunde auch, ja.
Eins finde ich noch spannend bei Flaubert. Er war der gescheiterte Sohn in seiner Familie. Sein Vater war Chefarzt einer Klinik in Rouen. Und sein älterer Bruder wurde auch wieder Chirurg. Und Flaubert war so ein bisschen lebensuntauglich und unpraktisch als Kind. Er hat auch wahnsinnig spät lesen gelernt, erst in der heute zweiten, dritten Klasse ungefähr, in dem Alter. Dann hat er mit großer Leidenschaft natürlich gelesen, wie man sich vorstellen kann. Aber er war so ein bisschen eine Enttäuschung seines Vaters, der dann sehr früh gestorben ist. Und dann hat er sein ganzes Leben mit seiner Mutter verbracht. Aber ich dachte ein bisschen, die Art, wie er schreibt, er ist auch Chirurg geworden. Und zwar ein literarischer Chirurg, einer, der vielleicht nicht so brutal wie Gottfried Benn ist.
Eher so ein mikroinvasiver Chirurg.
Ja, genau. Aber er untersucht, er kristallisiert heraus, er beschreibt Szenen und seziert die so. Und er hat doch was von diesem Präzisen auch in seiner Literatur verwirklicht. Also keine Enttäuschung.
Und Sartre, du weißt, hat ja ein Buch geschrieben, Der Idiot der Familie. Da geht es um Flaubert. Ich glaube, es ist kein lesenswertes Buch, was ich darüber gelesen habe. Er macht ihn fertig und hat da
irgendwelche
steilen Thesen, die mein Freund Julian Barnes zum Beispiel im Flauberts Papagei, auch ein Buch, das ich lesenswert finde, weil der sich da auch mit der Kunst sehr beschäftigt. Und der hat den sehr kritisiert und mir hat es sehr gefallen und eingeleuchtet.
Okay. Jetzt interessiert mich natürlich, Maria, würdest du dieses Buch empfehlen? Und ich setze noch einen oben drauf. Wem würdest du dieses Buch empfehlen? Also könntest du dir vorstellen, für wen das vielleicht was wäre?
Also ich bin froh, dass du mich eingeladen hast, dieses Buch zu lesen. Ich hatte das vor langer Zeit schon mal gelesen und habe das überhaupt nicht adäquat schätzen können, weil ich, glaube ich, zu schnell darüber und auf Handlungsebene zum Ende gekommen bin. Und jetzt war ich sehr dankbar, dass ich es nochmal lesen durfte und finde das, obwohl das ja eigentlich sehr anachronistisch daherkommt für unsere Zeit, also das ländliche Frankreich in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und der Entwurf dieser Dienstmagd ist ja out of space. Es ist ja heute überhaupt nicht mehr, kann einem ja gar nicht nahe kommen. Und vielleicht würde ich sagen, gerade deswegen finde ich das als Lebensmodell lesenswert, weil es so ganz anders ist als alles, was wir heute erleben. Und so lange ist es nämlich noch gar nicht her. Wem würde ich das empfehlen? Wer Spaß dran hat, mit der Sprache was ganz Besonderes ist. Wer Spaß dran hat, dass auf 50 Seiten unklar ein ganzes Leben auf 50 Seiten abgehandelt wird. Und die Art und Weise, wie sowas gemacht sein könnte, auch spannend findet, weil das ganze Leben ist hinreichend erzählt. Also da ist alles drin, was nötig ist.
Ich denke noch vielleicht der Person, die mal eine Pause braucht von großen Abenteuergeschichten, brutalen Krimis, Fantasy und Dystopien oder was auch immer, denn es ist eine ganz schlichte Geschichte. Eine schlichte Geschichte über ein schlichtes Gemüt. Aber zu erleben, wie ein so einfacher Gegenstand zu einem Kunstwerk werden kann, das finde ich bei diesem Buch besonders, vielleicht ein bisschen wie bei so Stillleben, Maler, die Stillleben, man könnte, wo die Gegenstände vielleicht auch unspektakulär sind. So, finde ich, ist es ein bisschen mit dieser Erzählung. Und wer darauf Lust hat, das mal zu sehen, dass eine Erzählung nicht über ihren Gegenstand oder den Plot bezaubern kann, sondern einfach über die Art, wie es erzählt ist, der sollte dem mal eine Chance geben, finde ich.
Ja, wir empfehlen es.
Wunderbar. Das war der Klassikerclub für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du den Podcast bewertest und weiterempfiehlst und am besten gleich abonnierst, dann verpasst du keine Folge. Wenn du Lust hast, einen Klassiker gemeinsam online zu lesen, dann schau doch mal auf klassikerclub.de vorbei. Da findest du unsere aktuelle Leserunde zum Mitlesen und Mitdiskutieren. Bis zur nächsten Folge und denk dran, wer liest, lebt doppelt.